Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Doppelpunkt. Forum.
Er hat ausgesehen wie irgendein chaotisches Auffanglager, aber er wäre einer der schönsten Parks mitten in Zürich gewesen. Der Platzspitz vor 20 Jahren. Drogensüchtige sind in dem Park am Boden rumgehockt und rumgelegen, manchmal bis zu 2000 am Tag. Sie haben Heroin auf dem Kaffeelöffel flüssig gemacht und haben das Gift mit einer Spritze in die verstochenen Arme und Beine geschossen. Die Bilder, die sind um die Welt. Auch die Zahlen dazu. Zum Beispiel die. 1988 hat es in der Schweiz 20'000 Fixerinnen und Fixer gegeben. Und 200 Menschen sind an Drogen gestorben. Zürich, wo eine offene Drogenszene geduldet hat als Schandfleck gegolten. Aber eben gerade die Tatsache, dass das Elend so öffentlich war, hat ein politisches Umdenken in der schweizerischen Drogenpolitik gebracht. Eine Politik, die bis dorthin nur repressiv war. Die Wende hat dann auch zu dem geführt, was wir heute mit dem neuen Betäubungsmittelgesetz haben, das Vier-Säulen-Prinzip, neben der Repression auch Prävention, Therapie und Schadenminderung. Es ist eigentlich eine Erfolgsgeschichte. Und die ist jetzt vor ein paar Tagen zusammengefasst in einem Buch herausgekommen. Zürcher Needlepark, ein Stück Drogengeschichte und Politik 1968 bis 2008. Platzspitz sei Dank, das ist der Titel vom heutigen Doppelpunkt Forum. Und wir schauen nochmal zurück. Wie ist es dazu gekommen, dass man saubere Spritzen verteilen durfte? Von 1986 bis 1992 sind auf dem Zürcher Platzspitz nämlich über 7 Millionen Spritzen und Nadelsätze abgegeben worden. Wie ist es zur ärztlich kontrollierten Heroinabgabe gekommen? Wie lebt jemand heute, der diesmal süchtig war? Welche Ausstrahlung und Bedeutung hat der Platzspitz und später dann die schweizerische Drogenpolitik aufs Ausland gehabt? Wir schauen aber nicht nur zurück, sondern wir reden auch über heute, über die neuen Drogen und was uns hier erwartet. Barbara Bührer, wer sind Gäste in der Sendung?
Ja, bei mir hier im Studio sind Daniel Meili, 53, Arzt und Psychiater. Er war 13 Jahre lang Chefarzt bei der Arbeitsgemeinschaft für risikoarmen Umgang mit Drogen, abgekürzt ARUD, in Zürich, hat den Patienten und Patientinnen Methadon und Heroin abgegeben. Dann Anna, Jahrgang 68, Antikschreinerin mit einer langen Drogenerfahrung. Seit 13 Jahren ist sie im Programm der ärztlich kontrollierten Heroinabgabe. Lotti Pfister, 75, ehemalige Geschäftsleiterin beim Schweizerischen Roten Kreuz vom Kanton Zürich. Und eigentlich die Frau, die Bewegung oder viel Bewegung in die Drogenpolitik gebracht hat. Und dann der Günther Ament, 70, Sozialwissenschaftler, Publizist und Autor von verschiedenen Büchern, die sich mit Drogen befassen. Er hat quasi die Aussensicht und er ist nicht da bei uns in der Runde in Zürich. Er sitzt in Hamburg beim NDR im Studio und ist uns live zugeschaltet. Jetzt als erstes, wie gesagt, schauen wir nochmal zurück auf den Platzspitz. 88 bis 92, wo er aufgelöst worden ist, im Februar. Jede und jeder, der jetzt hier bei uns in der Runde ist, hat ja Berührungspunkte zum Park. Günther Ament, Sie haben zu selber Zeit sehr viel Zeit in Zürich verbracht und sind auch viele auf dem Platzspitz gewesen, sind beobachtet, haben mit Leuten, mit Menschen dort geredet. Welche Bedeutung hat der Platzspitz für Sie gehabt?
Für mich persönlich als Sozialwissenschaftler war das natürlich vor allen Dingen ein Lernort. Ich habe wahnsinnig viel in diesen Monaten gelernt. Ich habe die Entwicklung eigentlich mitbekommen von der ersten illegalen Fixerstube im AJZ, im Autonomen Jugendzentrum, in den Zeiten der Zürcher Jugendbewegung bis eben hin zum Platzspitz und zum Letten. Und ich habe viel eben auch als Sozialwissenschaftler gelernt, unabhängig von den menschlichen Erfahrungen, die ich gemacht habe in den Gesprächen mit Junkies.
Was haben Sie denn ganz konkret gelernt?
Ich habe gelernt, dass die Junkies etwas getan haben, was bis dahin völlig unüblich war. Bis dahin waren Junkies Objekte staatlicher Gesundheitspolitik. Und nun haben sie plötzlich den öffentlichen Raum am Platzspitz erobert, man könnte auch sagen okkupiert, und sie hatten eine Botschaft, sie wurden zu Subjekten. Sie sagten, hier sind wir haben ein Problem, tut etwas. Das ist eigentlich die simpelste Botschaft. Aber das war auch kein bewusster politischer Akt. Das war einfach so. Und siehe da, die Schweizer Politik und nicht zuletzt auch die Medienöffentlichkeit haben reagiert. Ich bin davon überzeugt, dass die Einrichtung von Fixerstuben, die Abgabe von sauberen Spritzen und schließlich und endlich die medikalisierte oder kontrollierte Heroinabgabe ohne die Lehren, die man in der Schweiz gezogen hat, nicht möglich gewesen wäre. Und siehe da, auch in Europa hat man nachgezogen. Wir haben eine ähnliche Politik, beispielsweise in Deutschland. Und da ist die Schweiz eindeutig der Vorreiter gewesen. Die Schweiz hat sozusagen die Avantgarde der europäischen Drogenpolitik angeführt.
Anna, Sie sind am Anfang vom Blattspitz zu selber Zeit noch klein gewesen. Sie sind aber ab und zu auf den Blattspitz gegangen, weil nämlich ihre Brüder sich dort aufgehalten hat. Ihre Brüder ist drogenabhängig gewesen. Was haben Sie dort angetroffen, wo sie da sind besuchen?
Ja, einfach ein fürchterliches Elend. Weil Leute nichts zu essen haben, nichts haben zum Wohnen, nichts zum Anlegen, eigentlich überhaupt gar nichts. Und ich bin ihm auch Essen bringen und probiert ihm Sachen zu bringen. Ich habe erst mit der Zeit gemerkt, Geld darf ich ihm nicht bringen, weil das gibt er dann einfach für Drogen aus. Aber wirklich die simpelsten Sachen haben dann gefehlt, bis dann eben ein Spritzenhäuschen und das angefangen hat.
Es hat dann irgendwo in Ihrem Leben den Knick gegeben, dass Sie dann plötzlich auch mal gefunden haben, ich probiere das mal aus, das Heroin. Und das erste Heroin, das Sie gekauft haben, das haben Sie mir erzählt, das sind Sie dann auf der Blattspitz gekauft. Was war dann der Grund gewesen? Wissen Sie das noch, dass Sie auf der Blattspitz gegangen sind und der Wunder da war, jetzt eben das zu probieren?
Also, mal den Grund weiss ich noch, es ist eine Frau umgebracht worden, eine Frau, die ist anschaffen für Drogen. Und im Blick ist gestanden, eben, sie ist umgebracht worden und wir haben nicht gewusst, wer es war, wer das die Frau ist. Und dann bin ich auf dem Blattspitz und dort ist die Foto drin und alles. Und es war eine alte Bekannte von mir. Und dann ist mir so der Lappen runter, dass ich denke, jetzt ist mir alles gleich.
Daniel Meili, auch von Ihnen vielleicht ein Rückblick auf den Blattspitz. Sie haben das eher so ein von außen beobachtet, aber was haben Sie da gesehen von außen?
Ja, ich habe in dieser Zeit meine psychiatrische Ausbildung in Kliniken gemacht. Ich habe dort auch sehr viele Drogenabhängige im Entzug erlebt. Ich habe vor allem auch gesehen, dass sehr viele von denen sehr rasch nach dem Zug wieder abgestürzt sind, auch wieder auf den Blattspitz zurück sind. Ich habe auch einen Notfalldienst gemacht, nicht auf dem Blattspitz selber, sondern außerhalb. Und es war für mich klar gewesen, dass die ganze repressive Verhaltensweise der Politik keine Lösung ist. Und ich bin sehr gespannt und gewundert, was dann mit dem Blattspitz sich entwickeln kann. Es war klar gewesen, dass das durch die Stadtjagen von den Drogenabhängigen keine Zukunft gehabt hat. Und der Blattspitz ist zu einem Experiment geworden, wo niemand gewusst hat, was für einen Ausgang es wird haben. Und insofern bin ich dann natürlich doppelt überrascht gewesen, wo eine grosse Bewegung in die ganze Szene reingekommen ist, durch das, dass Mediziner, Krankenschwestern, Hilfsorganisationen sehr aktiv sich haben um die Drogenabhängigen anfangen zu kümmern. Aber eben, ich hatte den Blick von außen und habe dieser Situation aber eine reale Chance gegeben, dass das etwas auslöst.
Daniel Meili, Sie haben es jetzt gerade angesprochen. Von außen Leute, ganz gewöhnliche Leute, sind auf den Blattspitz gegangen. Und zu diesen Leuten, zu diesen Menschen hat die Lotti Pfister gehört. Und bei Ihnen möchte ich auch ein bisschen länger verweilen, Frau Pfister. Weil Sie sind eine Frau, die eigentlich eben die Wende gebracht hat in die repressive Drogenpolitik von damals mit der ersten Abgabe von sauberen Spritzen. Zuerst aber gleich die Frage an Sie, was war denn für Sie der Grund gewesen, dass Sie überhaupt, wenn man sie jetzt so anschaut, als elegante Frau auf den Blattspitz gegangen ist?
Ja, was war der Grund? Ich bin paar Mal schon die Woche vorher dort unten gewesen und habe mir das Elend, was alles gesagt worden ist, die Repressalien angeschaut. Man hat es gelesen in der Zeitung. Und es ist die Aufgabe vom Roten Kreuz damals und heute, wenn es Loch ist im sozialen Netz, in irgendeiner Form etwas zu tun. Zu Hilfe gekommen ist mir damit dabei aber auch ZAGIB, das ist die Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Jugendprobleme. Sie sind auf mich zugekommen und haben auch gefragt, was könnte man machen. Und gemeinsam haben wir dann in dem Sinne ein Konzept ausgebaut.
Und das Konzept hat dann wie ausgesehen?
Wir haben beschlossen, wir wollen einen Antrag machen an den Stadtrat, dass wir eine 14-tägige Pilotphase machen dürfen, wo wir die Drogenbenutzer in einen Bus nehmen und dort versuchen, erste Hilfeleistungen zu machen, medizinische Versorgung, auch Spritzenabgabe. Im ganz kleinen Rahmen haben wir es versucht, weil der Spielraum war sehr klein gewesen. Und man musste rechnen, dass der Pilotversuch auch gar nicht bewilligt worden ist.
Ist denn das eben, das ist einem zuerst in den Sinn gekommen, dass da die Spritzen, die Nadeln, die gebraucht worden sind und immer wieder gebraucht worden sind, Krankheiten übertragen und dass man dort als erstes muss schauen?
Das war ja der Hauptpunkt gewesen. Die Hepatitis- und HIV-Infektionen, die haben grassiert. Und jeder Drogenbenutzer hat das gewusst, aber hat gar keine andere Möglichkeit gehabt, als eben dreckige Spritzen, aufgelesene eigene x-mal zu benutzen. Und dem haben wir Abhilfe schaffen.
Jetzt hat es ja eben das Konzept gegeben, das Sie gemacht haben, zuhanden vom Stadtrat. Aber nachher haben Sie ja Daten folgen lassen. Was haben Sie genau gemacht?
Ja, also dann haben wir einfach eine Art, wir haben so ein bisschen einen Überfall gemacht. Wir haben ein grosses Auto gemietet, wie sagt man denen, so einen
Bus?
Ein Bus gemietet, ja. Und haben den ausgestaffiert mit Sachen, wo man denkt, das könnte man brauchen dort unten. Also, es sind zwei Britschen gewesen, es sind, Wolldecken gewesen, hat sicher einen heissen Tee dabei gehabt, medizinisches Hilfsmaterial, Sanitätsmaterial, Spritzen. Ja, und dann.
Spritzen, woher haben Sie die gehabt?
Die hat man damals im Roten Kreuz können kaufen. Mhm. Wir haben einfach mal, vielleicht sind es 100 Spritzen gewesen, aber wir haben einfach gedacht, jetzt müssen wir mal so ein Set haben, wir müssen ein Set haben mit den Alkoholtupfer, also was einfach dazugehört. Im selben Zeitpunkt haben auch die Drogenbenutzer so ein Set können im Schwarzhandel kaufen, das hat 10 Franken gekostet. Also das haben wir alles einmal in den Bus eingepackt und sind dann, es war ein ähnlich trüber Tag wie heute, ich weiss es noch genau, ob im Roten Kreuz wegfahren, die Roten Kreuzfahne haben wir noch drinnen gehabt, wir haben einfach geschaut, jetzt fahren wir einfach dort drin.
In der Platzspitze?
In der Platzspitze.
Aber dort hat es ja Polizei gehabt.
Ja, hat es gehabt und das ist, denke ich, das ist auch ein Glücksfall gewesen und das sind die kleinen Wunder, die dann halt einfach passieren müssen. Und die sind passiert, wir haben einfahren können, wir haben den Bus dort stationiert und dann habe ich die Rotkreuzfahne auf den Bus montiert. Und gleichzeitig, bevor wir aber weggefahren sind, ist das Gesuch an den Stadtrat gegangen, ist bereits dann dort gelegen, wieso dass wir eingefahren sind und haben sie höflich gebeten, dass wir den Versuch machen dürfen.
Und das haben sie dann? Also es ist dann amtlich bewilligt worden?
Nein, es ist gar nicht bewilligt worden. Wir haben dann einfach ein bisschen angefangen und das ist sehr leislich und sehr diskret gelaufen. Und ich denke, die Polizei war dort, es sind andere Leute dort gewesen und es ist ja so eine rigide Situation, es ist ja keine Bewegung mehr gewesen in dem Platzspitz. Und unsere Idee ist ja, jetzt müssen wir eine Alternative bieten, irgendetwas in Bewegung bringen, was immer ist. Wir haben keine Ahnung gehabt, ob es gut ist oder was passiert. Das hat niemand gewusst. Und das ist dann 2-3 Tage so ein bisschen gelaufen. Wir haben die Akzeptanz können überprüfen von dieser Spritzenabgabe.
Also sind sehr viele Drogensüchtige gekommen?
Sie sind gekommen, sie sind vereinzelt gekommen, sind immer ein bisschen mehr gekommen. Man hat dann auch ein bisschen Bananen gegeben, man hat heißen Tee gegeben. Also man hat versucht, irgendwie etwas Netz zu schaffen. Und wir waren geduldet dort unten. Und ich denke, das ist zum Teil eben mit der Hilflosigkeit, wo alle, auch Politiker, in diesem Zeitpunkt waren, dass man uns geduldet hat, dass man das denkt hat, ja, jetzt warten wir halt ab, was das Rote Kreuz da unten macht. Mhm. Also, man hat uns einfach ja, mal ein bisschen lassen. Und in dem Zeitpunkt war eben die Begegnung mit dem Professor Grob damals.
Genau, das wollte ich eben sagen. Das ist ja dann, das ist ja die grosse Begegnung eigentlich. Ja, das ist Peter Grob. Damals war er Medizinprofessor am Universitätsspital. Und ihr habt euch auf dem Blattspitz getroffen und dort habt ihr irgendwie gefunden, jetzt müssen wir das grösser aufziehen.
Jawohl. Also der Peter Grob ist auf mich zugekommen und hat gesagt, eigentlich habt ihr ein bisschen Türen geöffnet. Er hat seit langer Zeit ein Konzept in der Schublade gehabt, das er vorgelegt hat, das aber immer noch nicht bewilligt war. Und dort ist es ja vor allem eben um den Spritzentausch gegangen. Und HIV, also die und die,
also es ist darum gegangen, dass man die Verbreitung von HIV-Viren und dem Hepatitis, die dort auch umeinander gegangen ist, also die Krankheit, versuchen wenigstens damit einzudämmen.
Das war ein grosses Programm gewesen. Und dort ist es zu dieser Zusammenarbeit gekommen. Innerhalb von einer Stunde haben wir uns geeinigt, wer ist für was verantwortlich. Wir haben die Rekrutierung vom Pflegepersonal übernommen, wir haben die Einsatzpläne gemacht, wir haben die ganze Logistik gemacht mit Spritzen am Platz bringen und die Spritzen wieder entsorgen.
Also so ist dann eigentlich ZIP-AIDS entstanden?
So ist dann ZIP-AIDS entstanden, also innerhalb von 14 Tagen ist dann die Allianz zusammengekommen, wo sie all die Organisationen zusammengeschafft haben. Das ist sensationell. Also auch die Bereitschaft ist sensationell gewesen, aber auch die Bereitschaft von Seiten der Stadt und von der Behörden, die dann eigentlich, ja, froh sind, dass irgendwie jetzt mal etwas passiert.
Das ist ja März 88 ist die Begegnung gewesen, 88 bis Februar 92 bis zu der Schliessung vom Blattspitz. Wir haben vorher ja schon die Zahlen gehört, 7 Millionen Spritzen und Nadelsätze und 2 Millionen Zusatznadeln, medizinische Hilfeleistungen. Darunter habe ich gelesen, 6700 künstliche Beatmungen, alles staatlich geduldet. Betäubungsmittelgesetz, das 1975 ja verschärft worden ist. Ich möchte jetzt Sie, die Heime, die Doppelpunkt Forum hören, in die Sendung mit einbinden, wenn bei Ihnen im Laufe von dem Gespräch Fragen auftauchen, wenn Sie Kommentare möchten abgeben, dann haben Sie Gelegenheit jetzt dazu. Schreiben Sie uns ein kurzes Mail und schicken Sie das an doppelpunkt@drs1.ch, Doppelpunkt in einem Wort geschrieben, doppelpunkt@drs1.ch. Anna, wir haben es jetzt gehört, saubere Spritzen, Spritzentausch und so, all die medizinischen Leistungen, Sie haben können da davon profitieren dann später?
Ja, am letzten sind wir sehr froh gewesen um das. Und es hat Leute gegeben, die haben dann von dem gelebt, also so ihr Geld verdient, die Filterfixer.
Können Sie das erklären, was heisst das? Also, gelebt haben, also den anderen das verkauft haben?
Nein, nicht mal verkauft, sondern sie haben einfach wie ein Bar parat gestellt, mit ein paar Löffeln drauf, wo man konnte seinen Stoff auflösen. Und sie haben dann einfach den Filter behalten für sich und haben den nochmal ausgekocht. Und von dem haben sie ihren Stoff dann bezogen. Und ich bin sehr froh, dass das ein paar Leute dort sehr sauber gearbeitet haben, weil ich habe zum Glück keine Hepatitis oder HIV bekommen. Und wenn die dort nicht so sauber gearbeitet hätten, weil die medizinische Versorgung ist eben, bevor es das Heroin-Programm gegeben hat, noch nicht so komplex gewesen. Es war wirklich immer noch jeden Tag Gefahr gewesen, dass man das irgendwann aufliest.
Sie haben ja dann irgendwann, wir haben es am Anfang gehört, Blattspitz das erste Heroin gekauft, dann ist ja dann im 92 der Blattspitz zugegangen, beziehungsweise geschlossen worden. Die Menschen sind wieder durch die Stadt getrieben worden, sie haben sich versammelt oder gesammelt, wieder am Letten. Sie sind dann am Letten gewesen. Wie ist das so gewesen, das Leben dort? Was haben Sie da alles durchgemacht?
Ja, das war kein Leben gewesen dort. Das war wirklich also ein Horror gewesen einfach. Und dort ist auch, dort ist noch mehr als am Letten, als am Blattspitz, sind gewisse Mafia-Gruppen gewesen. Und als Frau alleine dort hat man eigentlich gar nicht können sich bewegen. Also, darum bin ich dort immer nur so kurz wie möglich gewesen.
Ausser, wo haben Sie denn gelebt in dieser Zeit?
Zum Glück ist eben der Pfarrer, der mir seinen Wohnwagen zur Verfügung gestellt hat, dass ich auch in diesem Wohnwagen sein konnte.
Aber Sie haben eigentlich alles verloren. Also Wohnung, ja. Nicht mehr gehabt, Beruf ist irgendwie in die Brüche gegangen. Alles ist in die Brüche gegangen, ja, durch diese Zeit.
Ja, aber das ist nicht nur sehr ungeschuld, das ist auch wegen dem Kokain. Also es ist auch das Kokain, das gemacht hat, dass ich so alles verloren habe.
Daniel Meili, wenn Sie das jetzt so hören, also jetzt haben wir bis jetzt so eben die Reise zurückgemacht, saubere Spritzen, Drogenkarriere, die sich dann verändert hat. Sie jetzt als Mediziner, als Arzt, was ist denn, also das ist das Wichtigste gewesen, quasi, dass man saubere Spritzen hat, dass medizinische Leistungen vor Ort vorhanden gewesen sind.
Das war sicher das Zentrum gewesen vom Start der ganzen Hilfe und auch die Eindämmung von der Ausbreitung, vor allem von HIV. Hepatitis C ist ein bisschen noch eine aggressivere Erkrankung und lässt sich nicht nur durch die Massnahmen eindämmen, aber die Massnahme ist einerseits natürlich für die Leute extrem wichtig gewesen, für die, die sich nicht angesteckt haben, aber auch für die Gesamtbevölkerung vom Epidemiologischen her, also das heisst von der Verbreitung von der Krankheit und letztendlich auch von den Kosten. Aber ein weiterer Teil, der auch gewährleistet wurde, ist am Platzspitz. Und das hat Professor Grob schon vorher gestartet. Das ist die Impfung von Hepatitis B. Das hat er sehr konsequent schon sehr früh angefangen, indem er noch lang vor der Platzspitzzeit Gilb-Taxis organisiert hat. Also wo mit Privatwegen, die angeschrieben sind als Gilb-Taxis, sind die Leute durch die Strasse gefahren und haben Abhängige angesprochen und zu Zentren gefahren, wo die geimpft worden sind. Also das ist eine ganz dynamische Zeit gewesen, schon in der Zeit vorher. Das ist vorgesetzt worden. Und dann hat die ganze Medizinalisierung angefangen zuzunehmen. Also die Medizinalisierung heisst, dass man die Problematik auch zunehmend als Krankheit hat angefangen zu verstehen und anerkennen. Man hat gesehen, dass die Leute eben nicht nur abhängig sind, dass die Abhängigkeit auch nicht nur ein Willensproblem ist, dass viele an ganz anderen Problemen leiden, Depressionen, Ängste, sozialer Verwahrlosung und so weiter.
Aber man hat lange müssen um das kämpfen, dass man es als Krankheit angeschaut hat, sondern man hat immer gedacht, wie sie es gesagt haben, da kann man wieder aussteigen und man muss da nur repressiv sein und dann geht das schon.
Ja, der sogenannte Kampf ist ja heute noch nicht abgeschlossen vollständig. Also die Gruppe, vor allem aus dem rechten politischen Spektrum, bezweifelt diese Auffassung nach wie vor und sagt nach wie vor, das ist Willenssache, das sind einfach willensschwache Leute, die könnten schon, wenn sie wollen, sind Parasiten. Aber in dieser Zeit ist das natürlich noch wesentlich ausgeprägter und massiver gewesen. Aber der Durchbruch letztendlich hat das traurige Phänomen von der HIV-Infektion gebracht, weil Angst ausgelöst hat. Und dort hat man angefangen, auch Begriffe miteinander zu vermischen. Aber als Gesamtbild ist dann der Begriff von der Erkrankung auch passend angewendet worden. Und dann ist sekundär Sucht als solche auch zunehmend als Krankheit, als eigene Krankheit akzeptiert worden.
Was war denn die Folge aus dem, dass man das jetzt irgendwie als Krankheit anerkannt hat?
Also eine zentrale Folge ist, dass dann in der Zeit nachher sehr viele Institutionen aufgebaut worden sind, am Anfang auch gegen massiven Widerstand. Also die Methadonabgabe war vorher äußerst restriktiv gewesen. Man musste sehr schnell saubere Urinproben haben. Man musste intensive Therapie eingehen. Und nur einen ganz kleinen Teil hat dem Folge leisten können. Bis dann auch eine Gruppe von Hausärzten ihre Praxisbewilligung riskiert haben, weil sie einfach angefangen haben, Methadon nach liberaleren, freieren, sogenannten niedrigschwelligen Prinzipien abgeben, wie sie gesehen haben, dass es auch total wichtig ist, dass die Menschen die Substanz als erstes Mal sauber rüberkommen, dass sie von dem Druck entlastet werden, ständig müssen Geld zu organisieren, kriminell zu werden, kein Geld zu haben, sich zu ernähren, durch das auch keine Wohnung zu haben, weil das Geld auch nicht mehr gelangt hat, um das Dach über dem Kopf zu finanzieren. Da hat man beschlossen als erstes, dass Ersatzdrogen sollen dazu dienen, dass eine Grundstabilisierung passiert, ohne ein Ziel von einer Heilung, sondern ein Ziel von einer Schadensminderung.
Günther Ahmed, ich möchte eigentlich noch mal die Aussicht, wenn Sie Methadon gehört haben, also zu selberer Zeit, wie hat das Ausland darauf reagiert? Wie hat man in Deutschland darauf reagiert, dass man jetzt in der Schweiz so etwas ausprobiert?
Ja, voller Hohn. Natürlich. Also ich bin überhaupt froh, dass Miley noch mal darauf hingewiesen hat, weil das Ganze sich vielleicht ein bisschen idyllisch alles anhört. In diesen Wochen und Monaten und Jahren, kann man ja sagen, herrschte teilweise Ausnahmezustand in Zürich. Es war wurden aggressive, niederträchtige Kampagnen gegen diese Art von Drogenpolitik gefahren. Und das lief natürlich entlang der politischen Polarisierungen, die es auch in der Bundesrepublik gab. Und natürlich die Rechte, die bürgerliche Rechte in der Bundesrepublik hat genauso argumentiert, wie Meili das eben gerade gesagt hat. Das sind alles willenlose Subjekte. Wenn die nur wollten, dann könnten die all diese ganzen Geschichten. Aber natürlich in den Kreisen von Expertinnen und Experten hat man das mit großer Aufmerksamkeit verfolgt und dann eben versucht, am Beispiel der Schweiz zu lernen und Schritt für Schritt in einzelnen Bundesländern ging das los, dieselbe Politik zu machen, wie man sie in der Schweiz gemacht hat.
Ich glaube, Frankfurt ist ja so ein Vorzeigemodell auch, oder?
Dann gab es diese Städtekonferenz, ja, wo Frankfurt eine große Rolle gespielt hat, damals auch Hamburg eine große Rolle gespielt hat. Also einige sozialliberale Städte sind in diese Politik, das war ja dann europaweit vernetzt, auch Amsterdam, die holländischen Städte waren dabei und selbstverständlich Zürich. Das wurde dann europaweit sozusagen verbreitet und hat die Expertinnen und Experten, die Drogenfachleute in ganz Europa positiv beeinflusst.
Wir haben jetzt vom Methadon geredet. Ab 1994 hat es ja dann ein dreijähriges Pilotprojekt gegeben, bewilligt vom Bundesrat, dass man kann Heroin abgeben. Und schon ab 1992 ist ja im Zürcher Opiat Konsumlokal Zockel, das haben wir vorher gehört, wo Sie gearbeitet haben, Daniel Meili, 13 Jahre lang, eben Methadon abgegeben worden. Jetzt die Heroinabgabe, das ist ja auch ein ganz langer Kampf gewesen. Also zuerst das Methadon, was schon schwierig war, und jetzt noch die Droge, die ja alle süchtig gemacht hat auf dem Platzspitz, später auf dem Letten.
Ja, es ist vielleicht noch ein erstaunliches Ereignis vorauszuschicken. Bereits im 1979 hat der heutige Bundesrat Leuenberger, wo er noch politisch vielleicht ein bisschen radikaler unterwegs war, im Nationalrat ein Postulat oder eine Anfrage, ich weiß nicht mehr genau, eingereicht, dass Heroin sollte abgegeben werden an Abhängige. Das ist dann eingeschlafen. Und Ende der 80er Jahre hat es eine Serie von Ärzten vor allem gehabt, die gesagt haben, Methadon allein lange nicht, weil Methadon einfach für einen Teil der Abhängigen keine geeignete Substanz ist, weil die Nebenwirkung für sie unangenehm ist, weil die Wirkung zu wenig gross ist. Das war vor allem der André Seidberg, der ein extrem engagierter Vorkämpfer war, und der Robert Hemmig von Bern, der heute Präsident ist von der Schweizerischen Gesellschaft für Suchtmedizin. Die haben gekämpft dafür mit Härtebandagen, haben auch viel eingesteckt. Und haben dann vor allem in der damaligen Stadtpräsidentin Emilie Lieberherr eine Verbündete gefunden, die klar gesagt hat, das Gebiet, das man eigentlich als katastrophenmedizinisches Gebiet hat können bezeichnen, Platzspitz, da muss man andere Mittel wählen, da muss man radikaler dahinter. Und sie ist dann auch mal nach einer Radiosendung oder nach einer Fernsehsendung mit Morddrohungen versehen worden, wo sie als vertreten hat. Also das, was Günther Ahmed sagt, ist wirklich so gewesen. Es hat leicht kriegsähnliche Zustände gehabt. Also ich möchte nicht die wirklichen Kriegszustände jetzt bagatellisieren. Es ist aber herzu und her gegangen. Und die Leute haben dann mit Konzepten, die sie zum Teil auch in England schon gesehen haben, wie das kann funktionieren, wo eine völlig andere Gesetzgebung herrscht hat, wo Heroin immer hat können abgegeben werden, haben sie Politik können überzeugen, dass man den Versuch wagt. Und da sind dann sekundär die renommierteren Ärzte und Professoren auch eingestiegen und haben angefangen, sich einzusetzen. Und durch das ist es dann möglich gewesen, dass man ab dem 94 hat können unter sehr kontrollierten Bedingungen Heroin abgeben.
Also man hat es wissenschaftlich auch begleiten, die Projekte. Und wer hat jetzt da können profitieren davon? Welche Art von Süchtigen, wenn man das so in Kategorien kann sagen?
Es sind Menschen gewesen, die meistens schon andere Versuche hinter sich hatten, die gescheitert sind. Entzugsversuche, Methadonbehandlungen, das sind auch Bedingungen. Man hätte nur direkt eintreten können, wenn man HIV-positiv war, ohne Vorbehandlungen. Das waren die meistens Leute, die schon Jahre in der Abhängigkeit waren und durch die Hölle durch sind, wo wir uns als Nicht-Betroffene wahrscheinlich gar nicht vorstellen können.
So im Rückblick bis jetzt, nachher kommen wir ja dann zum Heute, bis jetzt, was hat jetzt für Sie als damaliger Chefarzt 13 Jahre lang im Zockel bei der Arud das Heroinprogramm gebracht?
Zahlenmässig ist das Heroinprogramm verglichen mit dem Methadonprogramm ein kleiner Bruchteil. Es sind ungefähr 8% der Substituierten in der Schweiz mit Heroin substituiert, die anderen mit Methadon, zum Teil mit anderen Opioiden. Ich denke, neben dem, dass es für viele von diesen Menschen, von denen jetzt sind es ungefähr 1300 Menschen, die Heroin können beziehen können, für den Vorteil, den es für die hat, hat die Heroinabgabe Entmystifizierung von dem Stoff gebracht. Man hat gesehen, dass die Substanz selber als Substanz für den Körper nicht halb so schlimm ist, wie das immer postuliert worden ist. Es zerstört relativ wenig, es macht abhängig, es macht aber nicht zu in dem Sinn, wie man hat den Junkie angeschaut, der auf der Gasse rumgelegen ist. Aber was man dort gesehen hat, war primär der Alkohol und Schlafmittel, Rohypnol und die Sachen. Das Heroin hat nicht den Effekt. Das, was man sieht, oder sind Cocktail gewesen, gemischt mit Kokain und allem Möglichen. Das Bild vom Heroin als zerstörende Droge ist entmystifiziert worden.
Anna, Sie sind ja 13 Jahre lang sind Sie jetzt schon im ärztlich kontrollierten Heroinprogramm. Jetzt nimmt es mich natürlich Wunder, wie sich ihr Leben verändert hat. Sie haben ja vorher eindrücklich geschildert, wie das am Letten war, obdachlos, Beruf. Es ist vieles in Brüche gegangen. Was hat sich verändert durch das?
Ja, eigentlich alles. Also ich habe jetzt wieder eine Wohnung. Ich kann wieder arbeiten gehen jeden Tag. Ich kann meine Rechnungen zahlen. Ich kann funktionieren wieder wie jeden anderen auch.
Wie sieht denn jetzt der Tag aus bei Ihnen? Sie haben mir am Telefon im Vorgespräch ja gesagt, ich bin froh, gibt es das, weil mein Tag hat jetzt Strukturen.
Ja, ich gehe am Morgen um 7:30 ungefähr oder so, meine Dosis dort nehmen und nachher tue ich eben entweder arbeiten oder was ich sonst zu tun habe und am Abend um 6 Uhr gehe ich nochmal meine Dosis nehmen.
Die, und wie geht es Ihnen denn da dabei, wenn Sie die Dosis, also spürt man dann das Gleichliche? Das nimmt ja wahrscheinlich viele Wunder, wie wenn man eben sich das wie früher gespritzt hat. Oder ist das einfach dann so die Dosis, die man braucht, um durch den Tag durchzukommen?
Ja, es ist mehr das, um durch den Tag durchzukommen. Es ist nicht so, dass es jetzt gross einfährt oder dass man gross euphorisiert wäre oder etwas. Weil für das tut man sich auch zu fest daran gewöhnen dann auch. Aber gleich macht es, dass eben, es gibt mir Struktur und dass ich wieder kann arbeiten kann, wie alle.
Gibt es dann auch so den Moment, wo Sie denken, also ich könnte jetzt da nebendran gleich noch irgendetwas anderes posten und mit noch mehr Heroin spritzen?
Nein, das nicht. Also das war am Anfang noch, wo ich noch Kokain auch noch wollen habe. Aber etwa ein halbes Jahr, nachdem ich im Programm angefangen habe, konnte ich aufhören mit dem Kokain. Und seitdem nehme ich gar nichts mehr, was man auf der Gasse kaufen kann. Und ich bin auch froh, dass ich das nicht mehr machen will. dass ich eben Abstand bekomme von all dem, was dort so läuft.
Man kann sagen, es ist eine Erfolgsgeschichte, was da passiert ist in Zürich, initiiert eigentlich durch Sie, Lotti Pfister. Sie hätten nie gedacht, dass es am Schluss so dort hingeht?
Nein. Wir sind dort hergegangen und haben keine Ahnung gehabt, was passiert. Und das ist vielleicht auch gut, dass es so war, weil man dann von Tag zu Tag hat gehandelt, sich wieder neue Sachen einfallen lassen hat. Mit dem Wort Erfolgsgeschichte denke ich natürlich zuerst an die Tausende und Abertausende Drogenbenutzerinnen und Benutzer. Für die ist es keine Erfolgsgeschichte. Für die sind es dramatische Jahre und für viele geht die Dramatik weiter. Die haben einen unendlich hohen Preis gezahlt. Für das, dass es nachher doch insofern zum Erfolg gekommen ist, dass national und auch international dann Bewegungen zustande gekommen sind und dass vor allem über die gesetzliche Legalisierung können erfolgen. Das ist der Erfolg. Aber es ist eine sehr traurige Vergangenheit.
In der Amend würden Sie das Gleiche sagen von außen. Ist es eine Erfolgsgeschichte oder ist es eine keine?
Ja gut, das ist natürlich alles relativ, wie man Erfolge bewerten. Ich sehe diese Entmystifizierung des Heroin, von der Miley gesprochen hat, und sozusagen die Einbettung des Heroinproblems in die allgemeinen gesundheitlichen Probleme, die wir alle haben, die diese Gesellschaft hat, das ist ein großer Erfolg. Ich sehe einen Erfolg darin, dass sich Menschen in Zürich, wie beispielsweise Frau Pfister, aber es waren ja auch andere, die Frauen in der Gassenküche, die auch einfach nur gesagt haben, ich habe eine solche Frau gefragt, warum machen Sie das, warum gehen Sie jeden Tag dahin und bringen Essen auf den Blattspitz? Und ich sagte mir, die einfachste Antwort, die man geben kann, wir können doch nicht zulassen, dass es in einer so reichen Stadt wie Zürich Menschen so schlecht geht. All diese Art von Denken, auch die Mobilisierung des Denkens der Menschen, das finde ich alles einen Erfolg. Natürlich ist es genau so, wie Frau Pfister sagt, sehr viele Menschen leiden noch sehr unter Drogenabhängigkeit und den damit verbundenen Sekundärkrankheiten wie HIV-Infektionen, wie Hepatitis, das ist ja völlig klar. Also man kann in Gefahr geraten, dass man zynisch klingt, wenn man das als Erfolg bezeichnet. Aber die europäische Drogenpolitik hat sich verändert. Und nur wenn man versteht, wie festgefahren, wie verrannt auch gerade die politische Klasse war, dann kann man sagen, dass sich vieles in den Köpfen bewegt hat. Und das würde ich schon als Erfolg bezeichnen.
Erfolg, eben Erfolgsgeschichte, das ist relativ, aber eine Erfolgsgeschichte oder Erfolg hat ja auch immer Schattenseiten. Man weiss jetzt irgendwie in Zürich nicht mehr eine offene Szene. Es findet alles verdeckt und versteckt eigentlich statt und kann eben auch heissen, aus den Augen, aus dem Sinn, Daniel Meili.
Ja, aus den Augen, aus dem Sinn, das hat man in den letzten 5 Jahren gesehen, wo die Problematik wirklich von der Gasse weitgehend verschwunden ist, bis auf ganz kleine Orte, wo Reste, kleine Gruppen von diesen Abhängigen immer noch sichtbar sind. In der Wahrnehmung von der Bevölkerung ist das Thema vom Rang 3, was es ungefähr gehabt hat in dieser Zeit, auf Rang 17 oder 25 irgendwo unter ferner Liefen gefallen. Das heisst natürlich sofort, das politische Augenmerk wird abgewendet, man kann sich keine Lorbeeren mehr holen, Finanzen werden reduziert, Hilfsprogramme werden reduziert, Krankenkassen wird schärfer in der Tarifgebung, weil sie finden, auch dort muss man sparen. Und insofern ist das zu einem Problem geworden. Bei der Cannabis-Debatte hat man das Gleiche gesehen. Wahrscheinlich wäre eine Volksabstimmung zur Liberalisierung von der Cannabis, vom Cannabiskonsum und Cannabisanbau im Jahr 2002 oder 2001 mehrheitsfähig gewesen.
Weil sich dort alle mit Drogenproblematik auseinandergesetzt haben?
Es sind sich alle bewusst gewesen, was ein sinnvoller Weg ist. Und das Unsichtbarmachen von dem Problem hat dazu geführt, dass vor allem die Wankelparteien dann plötzlich nicht mehr den sozialen Pakt gemacht haben und die Probleme wirklich wollen lösen. Dann ist es wieder ums Profilieren gegangen, ums Dämonisieren. Das hat dazu geführt, dass die Strafbarkeit vom Konsum heute immer noch im Gesetz verankert ist, dass die Strafbarkeit vom Besitz von kleinen Mengen immer noch bestrafbar ist, dass die Cannabis-Frage gar nicht gelöst ist, dass es einfach ausklammert worden ist. Also von dort her haben wir Fortschritte gemacht, eben einen Teilerfolg haben wir erzielt, aber die Gefahr besteht durchaus, dass es einen Rückwärtskutsche oder einen Umkehrtrend könnte geben, politisch in den nächsten Jahren.
Was mich auch noch wundert, ja, Günther Amin.
Alles, was der Daniel Meili jetzt gesagt hat, das möchte ich nur ergänzen, könnte man wortwörtlich auf die akute Situation auch in der Bundesrepublik Deutschland übertragen. Also auch dort sind all die Faktoren, die er genannt hat, das Verschwinden des Problems, die Mittelkürzungen, der Wegfall des Interesses, die weitere Kriminalisierung des Cannabiskonsums, alles ist absolut identisch mit dem, was Daniel Meili über die Schweiz gesagt hat.
Was mich auch noch wundern nimmt, Daniel Meili, ist, die Ex-Junkies oder Junkies, die gibt's ja alle irgendwo noch, wenn sie nicht gestorben sind. Die sind jetzt in der Zwischenzeit zwischen 40 und 60. Was kann man über sie sagen? Wie geht's denen? Was weiss man da über gesundheitliche Schäden?
Also als erstes muss man wirklich sagen, es sind viele gestorben. Es sind wahrscheinlich zwischen 30% und 40% von denen Menschen in den letzten 20 Jahren wirklich gestorben. Das ist eine. Das Zweite ist, dass von den Opiaten, also Heroinabhängigen, wahrscheinlich ungefähr 20-25% definitiv wegkommt und der Rest lebt mit der Substanz und zwar in einem ganz unterschiedlichen Mass. Also die einen konsumieren ab und zu, die anderen sind im Programm und die Dritten haben die Phase, wo sie abstinent sind und werden wieder rückfällig. Die Menschen werden älter, wesentlich älter, also die werden mit uns Therapeuten quasi älter und sie haben früher Probleme, wo sonst ältere Menschen haben, die vielleicht 20 Jahre älter sind. Die meisten von denen rauchen auch Zigaretten, kommen also Lungenprobleme über, Kreislaufprobleme. Ein grosser Teil hat Hepatitis C. Zum Glück kann man das behandeln und das wird heute auch offiziell anerkannt, dass man Drogenabhängige gleich gut behandeln kann wie alle anderen Hepatitis-positiven Menschen. Der Mythos, dass Junkies sich nicht an Abmachungen halten, nicht sogenannt compliant sind und Medikamente regelmäßig einnehmen, das ist ein absoluter Blödsinn, das weiss man mittlerweile genug. HIV-Behandlungen kann man durchführen, genau gleich erfolgreich. Aber die Menschen sind häufig halt durch ihre Geschichte gesundheitlich derart eingeschränkt oder limitiert, dass sie sehr viel früher quasi in Status von alten Menschen mit altersmedizinischen Problemen hineinkommen.
Günther Amin, Sie tun sich ja sehr viel mit Drogen auseinandersetzen. Und der Daniel Meili und Sie haben eigentlich die gleiche Meinung. Das Heroin ist heutzutage eine Loser-Droge. Heisst das jetzt, dass das Heroin nie mehr wird eine richtige Rolle spielen?
Das wäre natürlich jetzt sehr kühn, eine Prognose abzugeben. Wenn man die Marktentwicklung sich anschaut, dann kann man Folgendes feststellen, dass der Heroinmarkt in Westeuropa stagniert. Das heißt, dass wir also keine dramatischen Zuwächse mehr haben, währenddem gleichzeitig wir ja alle erleben und täglich in den Medien mitverfolgen können, dass in einem ungeheuren Ausmaß in Afghanistan Opium geerntet wird und zu Heroin verarbeitet wird. Dieses Produkt aber dort kommt nicht nach Westeuropa, jedenfalls im Augenblick nicht, in diesen Massen, wie es dort produziert wird. Das Heroinproblem, das die Welt im Augenblick hat, hat Afghanistan selbst, ist in Indien, ist in Pakistan, ist in den früheren südlichen Republiken der früheren Sowjetunion. Dort gibt es ein riesen Heroinproblem, verbunden mit einem HIV-Problem. Aber im Augenblick sehe ich nicht, dass Heroin sozusagen eine Renaissance als spektakuläre Jugenddroge erleben würde. Aber eine Prognose auf die nächsten 20, 30 Jahre, die traue ich mir nicht zu.
Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob das nicht in den ersten 10, 15 Jahren wieder könnte Trendwende geben. Wenn die Bilder, all die als Heroin geknüpften Problemstellungen auch aus den Augen, aus dem Sinn sind.
Aus den Köpfen draußen sind, ja.
Also dass das unter Umständen nach dieser beschleunigten Zeit jetzt mit Drogen, die vor allem speeden, die also Kokain, Amphetamin, ähnliche Substanzen, dass dann wieder eine Phase kommen können, wo die eher beruhigenden, entspannenderen Drogen könnten attraktiv werden.
Heroin ist eine entspannende Droge?
Ja, ich glaube, da kann die Anna auch etwas dazu sagen.
Ja, mal sicher. Und ich denke, im Moment ist viel mehr das Kokain Partydroge Nummer eins, dass man das Kokain raucht, beißen. Und also bei mir, von meiner eigenen Erfahrung, muss ich sagen, hat mich das Kokain viel mehr in den Abgrund gezogen als Heroin. Obwohl es ja körperlich nicht süchtig macht, aber im Kopf macht es noch viel mehr süchtig als Heroin. Und mich denke ich, das ganze bedenkliche Entwicklung, dass jetzt das Kokain so total in ist in der Partyszene.
Eben, jetzt sind wir gerade bei den neuen Drogen. Wie sieht denn die Situation aus, Günther Ahmed und Dani Meili?
Dani, du?
Wir sehen einander eben nicht, also muss man es so machen.
Ja. Ihr müsst über die Lautsprecher ahnen, wer etwas will sagen. In den letzten Jahren einerseits ist muss ganz klar sagen, meine, Droge Nummer eins ist nach wie vor eben jungen der Alkohol. Ja. Und dann kommt Cannabis, Nikotin gehört auch dazu, das wird ja nie wirklich den Drogen zugeordnet, nachdem das eine sehr suchterzeugende Substanz ist und körperlich sehr grosse Schäden erzeugt. Dann sind jetzt in den letzten Jahren Drogen wie Ecstasy und verwandte Stoffe, Amphetamin-ähnliche Substanzen gekommen, die aber eine völlig andere Funktion für die Jungen haben. Das ist keine Droge, quasi um zur Gesellschaft, zu diesen Mechanismen auszusteigen, sondern
wie das 1968 oder eben während der Zeiten von Plattspitz war?
Das war ganz klar so gewesen. Das hat den Imbus gehabt von der Auflehnung. Heute hat es eigentlich den Imbus von der Integration. Und die Substanzen, die heute konsumiert werden, ausser das Kokain, die haben auch nie das Abhängigkeitspotenzial. Also sehr viele von diesen Jungen nehmen diese Phase durch, haben vielleicht kurzfristig mal Probleme. Es gibt auch Substanzen, die dann körperlich kurzfristig Schwierigkeiten machen können. Aber quasi, es wird nicht ein Abhängigkeitsproblem geben in den ersten Jahren von diesen neuen Substanzen, eben ausser beim Kokain, wo aber jetzt auch eher wieder abgeflacht ist nach den neuesten Zahlen. Kokain nimmt nicht zu, entgegen vielen Unkenrufen und immer wieder Pressemeldungen, die natürlich immer über Spektakuläres berichten wollen. Und die synthetischen neuen Drogen, die haben nie den Stellenwert und nie die Verbreitung und vor allem nie die Regelmäßigkeit. Die sind meistens im Wochenendeinsatz und die Leute verlieren nicht ihre Integration, sind zahlbar und sie verlieren nicht ihre Arbeitsfähigkeit. Immer ein kleiner Prozentsatz entwickelt mit ihren eigenen Problemen zusammen und den Substanzen Schwierigkeiten, die sie rauskatapultieren aus allem. Aber das ist jetzt ein Prozentsatz von wenigen 5 bis maximal 10%.
Aber lange denn das am Wochenende? Also Suchtpotenzial könnte ja gleich da sein, dass man dann irgendwie findet, ja, jetzt ist Samstag, Sonntag, jetzt nehme ich irgendwie Speed und dann nachher, eben, wie Sie das gesagt haben, bin ich integriert in die Party-Szene. Aber könnte dann nicht auch irgendwann einmal sein, dass man sagt, ja, jetzt steige ich aber auf etwas anderes um, ja, auf Kokain oder so?
Klar gibt es das auch, aber man muss immer die Relationen sehen. Es ist auch ein völliger Mythos, dass einmal Kokain konsumieren abhängig macht, oder was immer auch, oder Heroin immer abhängig macht. Es werden 10% ungefähr von den Leuten, die jemals Heroin konsumiert haben oder Kokain konsumiert haben, kommen in einen problematischen Konsum und in eine Abhängigkeit. Die anderen hören wieder auf, haben eine Phase. Das stimmt nicht, der Mythos, dass die Drogen einfach abhängig machen per se. Es ist immer eine kleine Gruppe, die es dann verwünscht und die kann es dann ganz schwer überrühren, so dass sie wirklich massiv die Probleme haben. Auch beim Cannabis vielleicht 5% von denen, die ganz jung anfangen, die können dann so Probleme bekommen, dass sie aus dem Netz rausfallen, dass sie ihre Arbeitsfähigkeit verlieren. Aber von dort her kann man nicht Massnahmen ergreifen und vor allem wirkt das nicht. Ich kann sagen, jetzt verbieten wir es, damit die 5% nicht konsumieren, weil das sind sowieso nicht die, die sich an die Gesetze und Legalität halten.
Mhm. Gut, jetzt auf Hamburg quasi zu Ihnen, Günther Ament, was ist denn da Ihre Meinung dazu? Sie haben ja den Vortritt jetzt an Dani Meili gelassen.
Ja, das ist gut so, weil ich Dani Meili einfach zustimme. Wobei man vielleicht noch hinzufügen sollte, diejenigen Jugendlichen, die heute Probleme haben, haben vor allen Dingen auch Probleme wegen des Mischkonsums. Das ist eines der größten Probleme. Also nicht die Substanz selbst. Im Übrigen ist dieser Satz, der ganz zu Anfang der Drogendiskussion immer gerne vorgetragen wurde, einmal drauf, immer drauf, einer der dümmsten Sprüche überhaupt. Was mich im Augenblick besonders beschäftigt, ist jetzt von all den Drogen mal abgesehen, die wir gerade diskutiert haben. Es gibt natürlich eine Entwicklung hin zu Pharmadrogen. Es gibt eine neue Studie der Deutschen Angestelltenkrankenkasse, die festgestellt hat, dass 800.000 Bürger der Bundesrepublik Deutschland täglich, und zwar so, wie Anna gesagt hat, um durch den Tag zu kommen, irgendwelche psychoaktiven Substanzen nehmen, um ihr Hirn anzuregen, um die Geschwindigkeit um sie herum der computerisierten Welt, um mithalten zu können, oder aber um sich in eine Wohlfühlsituation hineinzubegeben, indem sie beispielsweise irgendwelche Antidepressiva nehmen, die die Welt rosarot einfärben. Das ist in den USA mittlerweile ein großes Problem. Noch sind wir nicht so weit in Europa, aber das Phänomen des Alltagsdopings, um durch den Tag zu kommen, um die Arbeit bewältigen zu können, um in der freien Zeit zurechtzukommen, das halte ich für das größte Drogenproblem der Zukunft.
Da schließe ich mich absolut an. Und das wird in der Zukunft von der Pharmaindustrie noch wesentlich mehr Produkte geben. Einerseits für die Behandlung von Krankheiten kann das sehr hilfreich sein, wenn die Substanzen nebenwirkungsärmer sind. Aber je weniger Nebenwirkungen die hirnaktiven Substanzen sind, desto attraktiver sind sie dann eben auch für den Alltagsgebrauch außerhalb vom medizinischen Einsatz.
Und Beispiel Ritalin. Wenn zum Beispiel die Zahlen, die mir übrigens neu sind, dass es also einen leichten Rückgang von Kokain gibt, dann könnte man dagegen setzen. Es gibt aber eine Zunahme von Ritalin als Partydroge. Also eigentlich auch ein Medikament, um Kinder zu fokussieren, sogenannte hyperaktive Kinder. Das wird von Erwachsenen als Partydroge benutzt. Die Drug Enforcement Administration spricht von Kinderkokain, wenn sie von Ritalin spricht, weil es eine ähnliche aufspeedende Wirkung hat und man besser durchhalten kann.
Also man kann sagen, jede Generation hat so quasi ihre Drogen.
Ja, man kann sagen, es gibt Phasen, wo gewisse Drogen auftauchen und auch wieder verschwinden. Ja. Es ist nicht immer die Medizin oder wer immer auch, wo einen Einfluss hat. 20 Jahre Kokain, Heroin, Cannabis, die Phase gibt es.
Vielleicht einfach noch eine Schlussrunde. Wir haben nicht mehr lange Zeit. Ich würde noch gerne von allen, die jetzt da mitdiskutiert haben, wissen, Wünsche zum Beispiel. Was hat man jetzt, nachdem, dass wir jetzt über den Platzspitz geredet haben, nachdem sich vieles verändert hat, was hat man für Wünsche an Drogenpolitik? Vielleicht fange ich gerade mit Ihnen an.
Ich finde, verbieten bringt überhaupt gar nichts. Die müssen wir gleich welche Drogen verbieten, desto grösser werden die Probleme. Also, ja.
Lotti Pfister?
Ja, dem kann ich mich nur anschliessen. Drogen wird es immer geben, zu jeder Generation, zu allen Zeiten. Nur hoffen, mit möglichst wenig Repressalien und mit einem Netz, wo die gefährdeten Menschen auffängt.
Günther Ament?
Ich bin mit allem einverstanden, was da in Zürich gesagt wird.
Gut, danke auf Hamburg auf jeden Fall. Daniel Meili?
Ja, die Entkriminalisierung vom Drogenkonsum und vom Besitz von kleinen Mengen ist das Mindeste. Das ist gar nicht so ein grosser Wunsch, aber ich denke mir, es wird noch lange gehen, bis der trotzdem realisiert wird. Und ansonsten glaube ich, dass die Abgabe generell von diesen Substanzen staatlich anders müsste angegangen werden.
Gut, und damit könnten wir eigentlich dann wieder eine neue Sendung füllen, aber damit sind wir im Moment am Schluss vom Doppelpunktforum. Danke vielmals für das Gespräch.
Platzspitz sei Dank, das war das Doppelpunktforum mit dem Rückblick auf die Drogensituation und Drogenpolitik in der Schweiz und einem Blick auf heute. Gäste bei Barbara Bührer waren Daniel Meili, Arzt und Psychiater. Er war Chefarzt bei der Arbeitsgemeinschaft für risikoarmen Umgang mit Drogen, ARUD. Anna, die langjährige Drogenerfahrung hat. Sie ist seit 13 Jahren im Programm von der ärztlich kontrollierten Heroinabgabe. Lotti Pfister, ehemalige Geschäftsleiterin beim Schweizerischen Roten Kreuz vom Kanton Zürich. Und sie hat viel Bewegung in die Drogenpolitik gebracht. Und Günther Ament, Sozialwissenschaftler, Publizist und Autor von verschiedenen Büchern, die sich mit Drogen befassen. Sie können die Sendung «Doppelpunkt Forum» während der nächsten 4 Wochen im Internet hören oder Sie können auch eine CD davon bestellen. Das ist die Telefonnummer 0848 840 800 0848 840 800. Sie können die CD eine Woche lang bestellen, ab morgen Mittwoch bis am nächsten Dienstag. An den Werktigen immer vom 8 Uhr morgen bis zu oben um 6 Uhr. Eine CD kostet 31,90 €. Die Lieferfrist ist etwa 14 Tage.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.